Mein Thema heute ist, wie kannst du ein erfolgreiches Leben führen? Ich behaupte, dass Gott möchte, dass dein Leben Erfolg wird, dass dein Leben gelingt. Und selbst wenn die Umstände anders sprechen, Paulus konnte sagen, ich bin reich, ich bin arm, aber ich weiß, mein Leben gelingt, weil mein Leben in der Hand Gottes liegt. Und genauso liegt dein Leben in der Hand Gottes, wenn du es ihm gegeben hast. Ein erfolgreiches Leben führen, das hängt sehr stark mit, wenn man überlegt, wie kann ich ein erfolgreiches Leben führen? Ich war kurz davor, den Titel abzuändern und zu sagen, wie führe ich ein erfolgreiches Leben ohne Jesus? Ohne Jesus wird das nicht hinhauen. Da ist die Predigt schnell zu Ende. Ein erfolgreiches Leben ohne Jesus kannst du nicht führen. Selbst wenn so manche, die noch so erfolgreich in ihrem Leben ausschauen, wie wackelig das Ganze auf den Beinen steht ohne Jesus, das haben wir gesehen, als die Banken gecrashed sind. Als plötzlich diese ganze Immobilienblase in sich zusammengefallen ist und die Leute, die all die Jahre auf der Gewinnerseite standen, plötzlich mit nichts in den Händen dastanden. Auf was kann man sich verlassen, wenn man Jesus nicht hat? Das ist meine These, du kannst kein erfolgreiches Leben ohne Jesus führen. Letztendlich wirst du eines Tages vor der Tür, vor der Schwelle des Todes stehen. Und mein Vater, der hat immer gesagt, das ist eine Schwelle, wo du nichts mitnehmen kannst. Es gibt so eine kleine Geschichte, wo ein reicher Mann an der Schwelle des Todes stand und so zu Gott gefleht hat, Herr, ich will aber was mitnehmen. Und so Gott in den Ohren lag, dass Gott irgendwann gesagt hat, okay, du darfst eine Sache mitnehmen. Und er hat all seine Reichtümer zusammengeholt, das Ganze eingeschmolzen und daraus Barren gemacht, so Goldbarren. Und es kam, der starb und er durfte tatsächlich diese Goldbarren mitnehmen. Er kommt zum Himmelstor und die Tür geht auf, Petrus nimmt ihn in Empfang und sagt, ja, schön, dass du da bist. Dann fällt Petrus sein Blick auf, der Mann vollkommen nackt, aber er hat was in den Händen. Seine Goldbarren hat er dabei. Und Petrus bricht in schallendes Gelächter aus. Der Mann schaut verdutzt, was ist denn los? Und Petrus sagt, oh Mann, der bringt Ziegelsteine mit. Wer die Bibel kennt, in der Offenbarung steht, in Gottes neuer Welt werden die Straßen gepflastert sein mit Gold. Gott will, dass dein Leben gelingt, und zwar mit wahren Wert, mit wahren Inhalt. So, dass dein Leben erfüllt wird, reich wird. Ein Leben, das die Welt so nicht geben kann. Ob ein Leben erfolgreich wird, hängt sehr stark von der Perspektive, vom Blickwinkel des Betrachters ab. Aber nicht nur so rein theoretisch von einer Seite betrachtet, von der anderen Seite betrachtet, sondern auch praktisch im Alltagsleben. Wenn man sich anschaut, Paulus hat im Philipperbrief davon erzählt, dass er die Kämpfe des Lebens kennt. Er hat gesagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe, das Ziel, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ich jage dem Ziel meines Lebens nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Das, was Gott in mein Leben gelegt hat, die Berufung, die Gott in mein Leben gelegt hat, das, was Gott für mich vorhat, das Beste, das möchte ich haben. Und dem jage ich nach, der ergreifen kann, dass ich nichts in meinem Leben verpasse, was Gott an guten Gedanken über meinem Leben hat. Meine Brüder und Schwestern, ergänze ich mal, meine Brüder und Schwestern, meine Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Ich bin noch mitten im Lauf, sagt er. Ich bin noch mittendrin. Der Philipperbrief ist entstanden zu einer Zeit, wo Paulus die ersten Gemeinden gegründet hat und wo er mittendrin war in seinem Dienst, in seinem Leben. Und also er sagt das mitten heraus aus Kämpfen, aus Verfolgung, aus Gedanken. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus sich manchmal gedacht hat, werden die Gemeinden standhalten, die ich gegründet habe? Werden die Christen, das waren ja Menschen wie du und ich, werden diese Christen durchhalten in ihrer heidnischen Umgebung? Oder werden sie, weil andere über ihren Glauben lächeln oder vielleicht sogar sie verspotten, sie verfolgen, sie schlagen, werden sie ihren Glauben aufgeben? Er steckte mittendrin in diesem Kampf. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das, was Gott in Jesus Christus für Paulus hat, das will er haben. Und wenn wir jetzt einen anderen Brief anschauen, der ziemlich am Ende des Lebens Paulus entstanden ist, der Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief, da steht, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Jeder, der Jesus lieb hat, dem liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Wir können das bekommen. Und Paulus sagt, Mensch, meine Lebenserfahrung am Ende meines Lebens. Paulus wusste, dass er seinem Tod entgegengeht. Am Ende seines Lebens konnte er einen Brief schreiben, wo er sagt, ich habe Treue gehalten. Für mich liegt dieser Preis jetzt bereit. So sicher, wie sich Paulus ist, so sicher darfst auch du sein, dass Gott das bereithält, was er versprochen hat für dich. Er hat nicht weniger. Auch wenn das manchmal im Leben so ausschaut, auch wenn man manchmal durch schwere Zeiten geht. Ich bin ein paar Jahre durch eine finanziell sehr schwere Zeit gegangen, aber ich habe immer Gott vertraut, dass er mein Leben nicht scheitern lässt. Und als Single kann man das noch einigermaßen wegstecken, wenn man gerade sehr knapp bei Kasse ist. Aber wenn man dann Familienvater ist, Frau und Kinder hat und die versorgen muss, dann drückt das schon ziemlich. Aber ich habe mich immer wieder darauf gestellt, dass ich gesagt habe, Gott ist mein Versorger und er wird mein Leben nicht scheitern lassen. Gott wird auch dein Leben nicht scheitern lassen, wenn du dich auf seine Versprechen stellst. Ich bin jetzt nicht so der Sportfan, aber ich wage es trotzdem mal, Beispiele aus dem Sport zu bringen. Da gibt es zum Beispiel die Fahrradfahrer. Die Tour de France und solche Geschichten. Keine Angst, ich will jetzt nicht auf Doping zu sprechen kommen, sondern ich will auf die ehrlichen Fahrradfahrer zu sprechen kommen. Tour de France, die Leute, wenn die ins Rennen gehen, die überlegen sich sehr genau, die fahren nicht einfach los, die überlegen sich sehr genau, wo positioniere ich mich vom Start weg? Wo reihe ich mich mit dem Fahrrad ein? Hinter wem fahre ich her? Wessen Windschatten nutze ich aus? Und dann in dem entscheidenden Moment auszubrechen und vorbeizuziehen. Ähnliche Geschichten gibt es in der Formel 1, habe ich mir sagen lassen. Dass da auch diese Positionierung sehr wichtig ist. Da hinten wird kräftig genickt. Super. Also meine Beispiele stimmen. Also es ist wirklich so. Es kommt auf die Positionierung an. Welche Position erkämpfe ich mir, ergreife ich für mich selber? Ein anderes Beispiel, wo ich mir habe erzählen lassen, ist es beim Boxen. Beim Boxen ist es auch so, dass die Position, in die ein Boxkämpfer geht, in der er steht, dass die extrem wichtig ist, um den Sieg davonzutragen. Der geht nicht einfach quer durch den Ring und versucht irgendwie auf den anderen Kämpfer drauf einzuschlagen, sondern der hat sich sehr genau vorbereitet. Er weiß, wie der andere kämpft. Er geht in die entsprechende Position und stellt sich bereit. Die Position, die wir einnehmen, wird weitgehend unser Leben bestimmen. Und die Frage ist, welche Position willst du ergreifen? Welche Position willst du in deinem Leben einnehmen? Ich will euch gleich eine Geschichte erzählen und zeigen in der Bibel von Gideon. Da ging es genau um diese Geschichte. Welche Position wollte er ergreifen? Aber bevor ich dahin komme, noch eine Anmerkung. Eine neue Position einnehmen hat immer eine innerliche und eine äußere Variante. Die innere Variante, wie eine Medaille, die zwei Seiten hat, oder eine Geldmünze hat zwei Seiten. Und die eine Geschichte ist die innere Sache. Mich darauf einstellen, ich will die Versprechen Gottes, die ich in der Bibel lese, ergreifen. Darum ist es so wichtig, persönlich die Bibel zu lesen. Darum ist es so wichtig, Bescheid zu wissen, was steht denn in der Bibel? Weil du kannst dich nur auf die Versprechen der Bibel stellen, wenn du sie kennst. Und die Sonntagspredigten, die reichen bei weitem nicht aus, um dir einen Schatz anzusammeln von Bibelstellen, wo du dich drauf stellen kannst, wo du dein Leben drauf bauen kannst. Du musst selber im Wort Gottes forschen. Deswegen, wenn du noch keine eigene Bibel hast, leg dir eine zu, unterstreich die, mal drin rum, alle Stellen, die dir wichtig sind, leg dir einen Schatz zu an Versprechen. Und Gott bricht seine Versprechen nicht. Das ist das Innere. Eine neue Position einnehmen von dem inneren Standpunkt her. Gott hält seine Versprechen und ich stelle mich da drauf. Und das andere ist das Äußerliche. Wenn du sagst, Gott hält sein Versprechen, dann fang an danach zu handeln. Dann fang an loszugehen und Schritte zu unternehmen. Als ich vor der Entscheidung stand, nach meiner Bibelschulausbildung, wo soll ich hingehen? Wusste ich, Gott hat mich in die Bibelschule geschickt mit einem Ziel. Er wollte, dass ich in den hauptamtlichen Dienst gehe. Das wusste ich felsenfest. Und dementsprechend habe ich gehandelt. Ich habe mich umgeschaut nach Stellen, wo kann ich hingehen. Bin vorher hingefahren, so eine halbe Stunde vorm Vorstellungsgespräch. Bin durch die Stadt gelaufen, gebetet. Herr, ist das der Ort, wo du mich haben willst? Und selbst wenn Leute gesagt haben, du Andreas, wir würden dich einstellen. Und ich hatte im Gebet den Eindruck, das ist nicht der Ort, wo mich Gott haben will. Das ist zwar eine schöne Stelle, aber es ist nicht der Ort. Dann konnte ich sagen, ja, ich glaube, dass Gott mich woanders haben will. Und meine Freunde haben mich damals für verrückt erklärt. Die haben gesagt, Andreas, gleich ist bald, in ein paar Wochen ist die Bibelschulzeit zu Ende. Das waren gläubige Christen, die mir das gesagt haben. Die haben gesagt, Andreas, bald ist die Bibelschulzeit zu Ende. Nimm doch erstmal irgendeine Stelle, damit du irgendwas hast. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube, dass Gott eine Stelle schon hat für mich und ich werde nicht irgendetwas nehmen. Und so habe ich dann auch gehandelt danach. Und ich habe zwei Stellen abgesagt, andere Stellen haben mir abgesagt und es ist nichts zusammengekommen. Und anscheinend bin ich gescheitert. Ich musste nach Hause umziehen nach der Bibelschule und ich wusste nicht, wohin. Und in dieser Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich natürlich weiter Bewerbungen geschrieben, aber eins war mir felsenfest sicher. Gott hat einen Plan für mich. Gott hat eine Stelle für mich. Und ich werde daran festhalten und ich werde weiter suchen. Ich lege meine Hände nicht in den Schoß und sage, naja, irgendwie werde ich schon die richtige Stelle finden. Sondern ich werde weiter suchen, ich werde handeln, ich werde aktiv suchen danach, welche Stelle, Gott, hast du für mich? Und einen Monat später kam ein Anruf, und wo jemand gesagt hat, du Andreas, was hältst du von Ostfriesland? Ich hatte damals keine, ganz grob habe ich mir vorstellen können, wo Ostfriesland lag. Und dann war ich bereit zu gehen. Und ich habe erkannt, das ist richtig. Und so hat Gott einen Plan für dich. Und die Versprechen, die Gott dir gibt, die wird erhalten. Jetzt muss ich noch einen kleinen Einschub bringen. wichtig ist, dass wir selber uns klar machen, nicht alles, was wir meinen, was von Gott kommt, sind Gottes Versprechen. Manchmal haben wir eigene Gedanken, Wünsche, die so stark werden, dass wir sagen, oh, das ist so intensiv bei mir, das muss von Gott kommen. Ich hab jemanden kennengelernt, da war ich selber noch Teenager und war gerade so 2-3 Jahre Christ. Und ich habe gerne Heavy Metal gehört. Ich glaube, das sieht man mir heute nicht mehr so an, aber da war ich zu Hause in dieser Musik. Und als Christ habe ich natürlich White Metal gehört, christlichen Heavy Metal, also Metal mit christlichen Texten. Und dann bin ich auf einer Freizeit auf einen anderen Jungen gestoßen, etwa mein Alter, und der hat auch Heavy Metal gehört. Aber der hat Black Metal gehört, also nicht nur irgendwelchen Heavy Metal, sondern richtig mit satanischen Texten. Und ich habe mit ihm gesprochen, du kannst doch als Christ nicht das hören. Und er hat zu mir gesagt, doch, ich habe darüber gebetet und ich habe tief in mir drin den Eindruck gehabt, für Gott ist das okay, dass ich das höre. Also Leute, verlasst euch nicht auf einfach so auf irgendwelche Eindrücke. Das bei mir mit der Stelle war nicht einfach so, dass ich gesagt habe, naja, irgendwo ist ein Wunsch da, dass Gott eine Stelle für mich hat, sondern ich hatte feste Gewissheit. Wie bin ich zu dieser Gewissheit gelangt? Dadurch, dass ich mit anderen Christen gesprochen habe, mit ihnen gebetet habe. Und zwar auch ganz speziell mir Christen rausgesucht, 2-3 Christen, zu denen ich ganz, ganz tiefes Vertrauen hatte, wo ich weiß, dass die ganz nah an Gott dran waren. Und denen ihr Rat, der war mir sehr wichtig. Das waren auch nicht die Leute, die mir gesagt haben, Andreas, nimm irgendeine Stelle, sondern die hatten das damals bestätigt. Hätten die das nicht bestätigt, wäre ich hellhörig geworden. Also nicht einfach irgendwelche Wunschdenken nachfolgen und sagen, das wird von Gott sein und das muss so kommen. Da kann man ganz gewaltig auf die Nase fliegen. Sondern Gott hat Versprechen für dich. Das zählt. Aber prüfe sehr genau. Prüft alles und das Gute behaltet, steht in der Schrift. Gott hat Versprechen für dich. Gott hat ein gelingendes Leben für dich. Und mach dich auf der Suche danach und rede mit anderen Christen drüber, bete darüber, gerade was wichtige Lebensentscheidungen sind. Und dann halte dich fest an diesen Versprechen, die Gott dir gibt. Okay, zu unserer Geschichte. Die steht im Richterbuch, Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Gideon, hat zu einer Zeit gelebt in Israel. Man war gerade, hatte die Wüstenwanderung gerade so hinter sich gebracht und ist ins Land gekommen. Gott hat eine Stadt, eine Region nach der anderen Israel gegeben. Israel konnte Siege davontragen und dieses Land wirklich einnehmen, was Gott ihnen versprochen hat. Und sie sind in dieses Land gekommen. Und sie haben Höfe gebaut, sie haben Äcker angelegt, sie haben Weinstöcke benutzt, die andere vor ihnen angelegt haben. Und konnten die Früchte des Landes genießen. Aber dann ist die ganze Entwicklung in Stocken geraten. Sie sind nicht mehr bei Gott geblieben. Irgendwie sind sie von Gott abgekommen und es wurde schwerfälliger, es wurde ganz träge und sie sind als Volk nicht mehr vorangekommen. Stattdessen sind wieder Angriffe von außerhalb gekommen. Und so kann es manchmal auch in unserem Leben sein, dass wir in eine Lebensphase kommen, wo es scheinbar nicht mehr richtig vorangeht. Und wenn wir dann auf die Lebensumstände schauen und sagen, irgendwie stellt sich alles quer. Ich weiß zwar im Hinterkopf, irgendwie hat Gott versprochen, Israel hatte auch viele Versprechen von Gott. Aber wo waren die Erfüllungen? Und das Volk der Midianiter, so Kamelreiter, sind in Israel eingedrungen. So richtige Reiterscharen von Kamelreitern. Was hatte da so ein Fußvolk Israel groß dagegen zu setzen? Die sind nach Israel eingebrochen, haben die Städte geplündert, haben die Felder niedergebrannt, haben die Tiere getötet und sind wieder abgezogen mit der Beute. Und in dieser Situation hat Gideon gelebt. Und zu ihm kommt ein Engel des Herrn. Manchmal wünschte ich mir auch, oh Herr, schick mir doch mal einen Engel vorbei, der mir ein bisschen was erzählt. Gideon hat es erlebt. Zu Gideon kam der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Also nicht irgendein mysteriöses, nebulöses Licht, das da irgendwo eine Erleuchtung für Gideon hatte, sondern wenn Gott kommt, kommt er entweder persönlich oder er schickt sehr persönliche Abgesandte. Nämlich nichts anderes heißt Engel, Abgesandter, Botschafter aus der himmlischen Welt. Als Gott eine Botschaft für Maria hatte, Maria, du wirst den Erlöser der Menschheit zur Welt bringen, da hat er einen Engel geschickt, da hat er Gabriel geschickt, um ihr, der Engel hat einen Namen, Gabriel, so persönlich. Oh, manche Sachen, heutzutage wollen uns einreden, dass wir Erleuchtung bei irgendwelchen mysteriösen Energien und Lichtern und so bekommen können. Gerade weil wir darüber reden, wie kannst du ein erfolgreiches Leben führen? Als ich im Internet nach einem Bild geguckt habe und erfolgreiches Leben eingegeben habe, die ersten drei Bilder, die gekommen sind, waren alle aus der esoterischen Richtung. Und die nehmen für sich in Anspruch, oh, wir können euch zeigen, wie euer Leben erfolgreich wird. Irgend so ein mysteriöses Energiefeld kann dir nicht zeigen, wie dein Leben erfolgreich wird. Aber der lebendige Gott kann das. Und der begegnet Gideon selber, beziehungsweise es geht los mit dem Engel. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. So persönlich, so als Person, dass er sich unter einen Baum setzen kann. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Das sind manchmal Zungenbrecher. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter. In der Kelter? Jetzt die Leute unter euch, die ein bisschen Ahnung von der Landwirtschaft haben. Die Kelter ist eigentlich der Ort, ein Riesenpottich. Da oben habe ich es nochmal so ein antikes Bild da reingemacht. Ein Riesenpottich, wo man die Weintrauben reingeschüttet hat. Nicht zum Weizendreschen, sondern da hat man die Weintrauben reingeschüttet und dann ist man rumgegangen da drin und gestampft und hat die Weintrauben zermatscht. Und irgendwo ist dann der Saft rausgeflossen. Gideon hat in dieser Kelter, in diesem Pottich, hat er Weizen gedroschen. Und ihr könnt euch vorstellen, Weizen hat man ja nicht mit einer Maschine gedroschen, sondern das war unter Umständen so ein langer Stiel, wo vorne dran so ein bewegliches Teil dran war, so ein Schlegel. Und damit hat man, das Getreide lag normalerweise auf dem Boden, und dann hat man diesen Stiel genommen und draufgeschlagen auf den Weizen, dass durch das Draufschlagen die Körner aus den Ähren rausgefallen sind. Und wenn man dann das Stroh weg hat, waren die Körner da. Und das hat man, und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so einen Stiel hat und so ausholt, um draufzuschlagen, da braucht man Platz, da, und, um auszuholen und so. Das war ja auch eine schweißtreibende Arbeit. Der hat sich in diesen Bottich reinbegeben, wo man gar nicht richtig mit so einem Ding hantieren kann. Und hat da drin versucht, oder den Weizen gedroschen. Warum? Und sein Sohn Gideon drosch den Weizen im Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Er hatte Angst. Die Midianiter werden kommen und uns den Weizen wegnehmen. Den brauchen wir doch für die neue Saat nächstes Jahr und um bis zur neuen Saat wieder Essen zu haben. Wir brauchen das Ganze. So geht es uns manchmal im Leben, dass wir einen Blick haben, der wir meinen, er ist sehr realistisch. Wir haben einen Blick auf unsere Lebenssituation, die sagt, oh, ich muss das oder jenes tun. Und das funktioniert gar nicht so richtig, weil der Platz im Kelter gar nicht ausreicht. Und wir müssen das oder jenes tun, um unsere Finanzen zusammenzuhalten. Oh Herr, ich kann dir den Zehnten nicht geben. Die Bibel sagt, Gott verspricht, gib den Zehnten. Und Gott wird, prüf mich, sagt Gott sogar. Und ich werde, prüf mich, ob ich nicht dir ausschütte, Segen in der Fülle. Ich kann dir den Zehnten nicht geben. Du weißt, meine Finanzen lassen es gerade nicht zu. Wir gehen manchmal in so eine Kälte rein und meinen, so logisch zu handeln. Und so war auch Gideon in dieser Kälte. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Gideon steht da völlig verschwitzt, so vielleicht noch gebeugt, damit er einigermaßen mit seinem Schlägel da arbeiten kann. Und plötzlich steht da jemand vor ihm und sagt, Gott mit dir, du streitbarer Held. Er, der sich verkrochen hat in die Kälte, um da irgendwo Deckung zu suchen. Und der Engel des Herrn sagt, du streitbarer Held. Was für ein anderer Blick hat Gott auf Gideon als Gideon auf sich selber? Was für einen anderen Blick hat Gott auf dein Leben vielleicht, als du vielleicht gerade selbst? Gott hat großartige Gedanken. Gott will, dass dein Leben gelingt. Die ganze Geschichte geht weiter. Gott mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Allein diese Aussage habe ich gedacht, oh, das ist so eine Aussage, die hätte von mir kommen können. wenn Gott, also ich war ja nicht ohne Kämpfe in dieser finanziellen schweren Zeit. Und wenn ich auf Gottes Versprechen geguckt habe, wenn Gott mit mir ist, wo ist er dann? Ich sehe ihn doch nicht. Ich habe auf meine menschliche Situation geschaut, auf mich geschaut. Ich sehe ihn doch nicht. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunde, die uns unsere Väter erzählten? Überleg mal, was wir für Geschichten manchmal hören aus den Frühzeiten der Pfingstbewegung, als es so richtig abging in den Pfingstgemeinden, als Heilungen an der Tagesordnung waren, als Menschen vom Heiligen Geist erfüllt waren, dass sie lachten, begeistert waren, in Zungen redeten. Dagegen sind wir doch richtig brav geworden. Die Wunder unserer Väter, die kennen wir wohl, die Geschichten aus der Erweckungszeit, ja. Aber, ja, und wo sind all die Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Wir müssen anscheinend ohne so viel Kraft des Heiligen Geistes jetzt Gemeinde bauen. Wo ist denn die Kraft Gottes in meinem Leben? Wenn wir für Kranke beten, was für einen Blick haben wir denn darauf? Der Herr aber wandte sich zu ihm. Interessant. Jetzt wendet sich Gott persönlich ihm zu, nicht mehr nur sein Engel. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Geh hin in dieser deiner Kraft. Er hat nicht gesagt, hier kriegst du eine besondere Portion Salbung und dann geh los. Er hat gesagt, hey, ich habe dich schon mit allem ausgerüstet, was du brauchst. Auch wenn dein Blick vielleicht das gar nicht sieht gerade. Du siehst die Probleme mit den Midianitern und verkriegst dich in der Kälte. Aber du hast schon alles, was du brauchst. Hat Gott uns nicht mit Jesus, mit dem, was er am Kreuz getan hat, alles gegeben, was wir für unser Leben brauchen? Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir errettet sind für die Ewigkeit. Jesus hat für uns alles erkauft. Er hat uns befreit von Schuld, Sünde, Tod. Er hat uns befreit von der Knechtschaft der Sünde. Das heißt, dass wir ein Leben führen. Du darfst Nein sagen, wenn die Sünde an deiner Haustür steht und klopft. Wir haben alles, was wir brauchen. Er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Gideon fühlt sich ganz schwach. Er aber sprach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht, also meine Familie, meine Abstammung, ist das geringste in Manasse, also einem Stamm aus Israel. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus, also auch noch der Jüngste. Das ist meinen Ältesten vielleicht beruft, okay. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Ich will mit dir sein. Die Salbung, die hast du schon. Ich bin mit dir. Geh los. Nimm den Blickwinkel Gottes an. Er hat für dich alles getan. Als du zum Glauben kamst, als du gesagt hast, Jesus, ich will dir vertrauen, dir mein Leben geben. Du bist am Kreuz für mich und mein Versagen gestorben. Ich will mein Leben mit dir führen. Da hat Gott dir in Jesus alles geschenkt. ohne Ausnahme. Und wenn du losgehst, dann wird Gott mit dir sein. Es gibt noch eine interessante Stelle zum Thema Blickwinkel, was ich sehr, sehr spannend fand. In Jesaja 43, Vers 19 heißt: Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott sagt, ich will Neues schaffen. Es wächst schon. Gott sagt vielleicht zu dir heute Morgen, ich will Neues schaffen in deinem Leben. Ich will Neues schaffen in deinem Leben. Und es wächst schon. Es beginnt schon zu sprießen. Siehst du es denn nicht? Veränder mal deinen Blickwinkel. Nimm einen neuen Standpunkt, eine neue Position ein. Nimm die Position, den Blickwinkel Gottes ein. Gott schaut dich an und sagt, es wächst schon Neues in deinem Leben. Siehst du es denn nicht? Ich gebe dir doch was Neues. Nimm den Blickwinkel Gottes ein. Verändere deine Position. Eine andere Weidegeschichte, ich werde sie nicht mehr so ausführlich erzählen, ist der Psalm 23. Psalm 23 fand ich lange Zeit so abgedroschen. Oh, das hat man so oft in Gottesdiensten oder sonst wie gehört. Dieses Wochenende ist er mir ganz neu aufgegangen. Das ist eine Blickwinkelgeschichte. Der Herr ist mein Hirte. Das ist die Grundvoraussetzung. Gott ist mein Hirte. Ihm habe ich mein Leben anvertraut. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist Vertrauen. Ja, ich traue auf seinen Zusagen. Das, was ich vorhin gesagt habe. Ich vertraue ihm. Er weidet mich auf grüner Aue. Er führt mich zu frischen Wassern. Er erquickt meine Seele. Ich glaube, dass mein Leben erfolgreich sein wird, weil Gott gute Gedanken über mich hat. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finstern Tal. Christen machen nicht die Augen zu für irgendwelche einfach Gutgeschichten. Ne? Es wird schon alles irgendwie gut, sondern der Beter hatte ganz klar im Auge, David, der als der Psalm 23 gemacht hat. Und ob ich schon wandere im finstern Tal. Es geht manchmal durchs finstere Tal, aus welchem Grund auch immer. Aber manchmal müssen wir durch solche Täler durch. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum kann denn das der Beter sagen? Doch ganz eindeutig, weil er den Blickwinkel aus dem Blick des Hirten hat, nicht aus dem Blick des Schafes. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken ist dafür da, um wilde Tiere zu vertreiben. Und der Stab ist der Hirtenstab, womit er den Schafen helfen kann. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Schreiber, der David, der den Psalm geschrieben hat, dem war ganz klar, um mich herum gibt es Feinde, Leute, die mein Leben vernichten wollen. Der war nicht blauäugig, aber er hat gesagt, du bereitest mir vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Das Wort immer da, das im Hebräischen steht, heißt ewig. Das ist doch Zuversicht. Das ist Zuversicht auf Gottes Versprechen. Entscheide dich heute, diese Position einzunehmen. Den Blickwinkel von Gott her einzunehmen für dein Leben. Gott hat Gutes für dein Leben vor. Verkriech dich nicht wie Gideon im Kelder, sondern lass dich wie Gideon herausfordern, wenn du da drin stehst, rauszukommen, eine neue Position einzunehmen. Und Gideon hat tatsächlich die Midianiter aus dem Land geschmissen. Das ist auch nochmal eine spektakuläre Geschichte, aber das führt jetzt zu weit heute Morgen. Gott war mit Gideon und Gott möchte mit dir sein. Du bist sein Kind. Wenn du gesagt hast, Jesus, ich vertraue dir, bist du sein Kind. Und er wird dich nie aus seiner Hand fallen lassen. Wie führe ich ein erfolgreiches Leben? Nimm die Position, den Blickwinkel Gottes auf dein Leben ein. Stell dich auf die Versprechungen, die er hat. Und dann fang an, danach zu handeln, danach zu leben. Geh wie Gideon im Vertrauen los und schmeiß die Midianiter aus deinem Land. Aus dem Land, was Gott dir gegeben hat. ich möchte jetzt eine Zeit anbieten. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir Gott einfach unsere Gemeinde, uns persönlich nochmal neu hinlegen können. Und an die Gebetsgemeinschaft anschließend, dass wir nochmal Lieder, Lobpreis haben. Und dann könnt ihr auch gerne vorkommen und nochmal euch segnen lassen. Aber lasst uns anfangen mit einer gemeinsamen Gebetsgemeinschaft. Jesus, ich danke dir, dass du Gedanken des Friedens hast, dass du gute Gedanken über unser Leben hast, dass du Versprechen gibst, dass unser Leben nicht scheitern soll. Herr, und du willst mit uns gehen. Du willst nicht nur eine Meile oder zwei Meilen mit uns gehen. Du wirst jeden Meter unseres Lebens dabei sein. Herr, und ich lade dich ein, ganz neu ein. Komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft hier in unsere Mitte. Herr, dass wir bereit sind, ein Leben mit dir zu gehen, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die mit dir auf dem Weg ist, die mit dir geht, dich erleben kann, Jesus.